Es brauchte nur einen Klick, ein einziges infiziertes Update, dann war alles weg. 2000 Bitcoin, über 200 Millionen US-Dollar, mehr als 10 Jahre Arbeit, gestohlen in Sekunden. Die Spur führt durch die Tiefen der Kryptowelt und am Ende zu einer Hackerarmee, die im Auftrag einer Diktatur stiehlt, erpresst und ein illegales Waffenprogramm finanziert. Das hier ist die Geschichte eines Mannes, der über Nacht alles verlor und einer digitalen Schattenarmee, die mit ihren weltweiten Raubzügen einen ganzen Staat am Leben hält. Das hier ist der Lazarus-Fall. Es ist April 2025. David ist ein Bitcoiner erster Stunde. 10 Jahre lang hat er Bitcoin gesammelt, gehandelt und gesichert. Nicht zum Spekulieren, sondern als Absicherung für seine Familie. Er ist ein stiller und vorsichtiger Mensch, der nie Risiken einging. Doch dann kam dieser Tag. David will nur eine Routineaufgabe erledigen, um einen kleinen Teil seiner Bitcoin verkaufen zu können. Etwas, das fast jeder Bitcoiner schon einmal gemacht hat. Dafür holt er sich den Blockchain-Forensiker Albert Quellenberger zur Hilfe.
Also damals wollten wir eigentlich nur den Proof of Ownership feststellen und eine Message in seinem Bitcoin-Wallet signieren, um eben die Eigentümerschaft von David zu belegen und nachzuweisen.
Doch die Signatur funktionierte nicht. An sich kein besonders erregendes Ereignis. Albert beginnt, das Problem mit seinen Analyse-Tools zu prüfen. Während die beiden versuchen zu verstehen, was gerade passiert, läuft Davids kleine Tochter durchs Zimmer und schaltet eine Disco-Kugel an. Ein fast surrealer Kontrast zu dem, was sie gerade entdecken.
Und dann war alles verschwunden.
Also im ersten Moment haben wir das Ganze eigentlich für unmöglich gehalten.
Das Wallet, das über Jahre gewachsen ist, ist leer. 1994 Bitcoin verschwunden, über 200 Millionen US-Dollar, ohne jede Spur auf Davids Rechner. Albert prüft die Wallet erneut. Keine Veränderung. Verdächtige Adresspfade, Transaktionen, die nicht von David stammen können. Es ist der Moment, in dem aus einer Routineaufgabe ein Albtraum wird und der Beginn einer Spurensuche, die beide tiefer führen wird, als sie zu diesem Zeitpunkt ahnen. Albert beginnt sofort damit, die Transaktionshistorie zu rekonstruieren. Was er dort sieht, deutet auf einen professionellen Ablauf hin. Die Coins landen nicht auf einer Börse, nicht in einer privaten Wallet, sondern auf einer Struktur, die Forensiker Peelchain nennen.
Eine Peelchain kann man sich von der Funktionalität so vorstellen wie das Abschälen einer Zwiebel. Im Kontext von Kryptoassets werden also kleine Teilbeträge von einem großen Betrag abgeschält und entsprechend dann weiter transferiert. Nach außen wirkt das erstmals recht harmlos und sieht auch nicht sehr auffällig aus, doch das Ganze dient aus kriminalistischer Sicht nur dem Verschleiern und der Wäsche dieser Assets.
Für Albert wird das Bild immer deutlicher. Hier versucht jemand Spuren zu verwischen und das mit der Gelassenheit eines Profis. Und dann taucht plötzlich eine Adresse auf, die den Fall auf eine ganz neue Dimension hebt. Die Spur führt nach Nordkorea, zu einer der größten und berüchtigsten Hackerarmeen der Welt, Lazarus. In internationalen Behördenkreisen kursieren Bilder, die wie aus einem dystopischen Thriller wirken. Teams von Hackern, abgeschottet in Gebäuden ohne Fenster, überwacht von staatlichen Stellen, die im Dunkeln riesige Geldströme verschieben. Was davon Mythos ist und was nicht, schwer zu sagen. Doch Lazarus ist nicht irgendeine Gruppe von Cyberkriminellen, sie sind Teil eines staatlichen Apparats. Die UN geht davon aus, dass die gestohlenen Gelder zur Finanzierung des illegalen Atomwaffenprogramms von Nordkorea genutzt werden. Ihre ersten Angriffe reichen zurück bis ins Jahr 2009 und die Bilanz seitdem ist nahezu beispiellos. Einmal stehlen sie 600 Milliarden US-Dollar, ihr größter Coup über 1 Milliarde US-Dollar. Sie attackieren Banken, Konzerne, Kryptobörsen und Protokolle weltweit. Heute soll die Gruppe aus mehreren tausend Hackern bestehen, organisiert in unterschiedlichen Teams für Industriespionage, Sabotage und Finanzdiebstahl. Lazarus ist für brachiale Angriffe bekannt, aber mehr noch für eine der subtilsten Methoden im Hacker-Repertoire: Social Engineering.
Die nordkoreanische Cyberarmee Lazarus ist wahnsinnig geduldig. Sie beobachten über mehrere Monate oder sogar Jahre hinweg ihre Ziele oder Zielpersonen, sammeln bewusst Informationen über die Person und das soziale Umfeld und schlagen erst dann zu, wenn der Moment aus deren Sicht perfekt geeignet dafür ist.
David war auf der ETH Denver, einer der größten Entwicklerkonferenzen der Kryptobranche. Dort lernte er Menschen kennen, tauschte sich aus, vernetzte sich. Genau diese Offenheit nutzten die Angreifer.
Der vorliegende Fall war kein simpler Hack, wie man sich das vorstellen würde oder könnte. Die Täter nutzten hier bewusst das soziale Umfeld von David aus, das er sich auf einer Konferenz im Ausland aufgebaut hatte und mit dem er sich öfter online einmal zu unterschiedlichen Projekten austauschte.
Ein vermeintlich harmloser Zoom-Link erreicht ihn später von Personen, denen er vertraut, zu einem Meeting, das glaubwürdig wirkt.
Die Einladung kam von Leuten, die ich auf der Konferenz kennengelernt hatte. Ich hatte keinen Verdacht. Der Link sah authentisch aus.
Während Zoom ein reguläres Update einspielt, schalten die Angreifer manipulierte Server dazwischen und verteilen ihre präparierte Version. Das bedeutet, die Angreifer hatten Zugriff, bevor David überhaupt wusste, dass etwas passiert war. Keine Warnung, keine Auffälligkeit.
Dieser auf den ersten Blick unauffällig wirkende Zoom-Link hat eigentlich schon genügt, um mit dem scheinbaren Update, das die Software abfragte, eine Schadsoftware im Hintergrund zu installieren auf den Systemen von David, die dann dazu führte, dass er und seine Wallets eigentlich komplett ausspioniert wurden und zu 100% gläsern für die Angreifer dastand.
Das ist die Stärke von Social Engineering. Der Angriff beginnt nicht mit Code, er beginnt mit Vertrauen.
Zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass es sich um eine Man in the Middle-Attacke handelte. Das bedeutet, es wurde bewusst ein Mittelsmann in das soziale Umfeld, entsprechend von David installiert, der ihn eben dazu brachte, diese Schadsoftware bzw. auf den Link zu klicken, mit dem die Schadsoftware auf seinen Systemen eingespielt wurde.
Albert erkennt diese Muster im Fall von David wieder. Dieselben Splits, dieselben Routen.
Ganz im Stil von Lazarus, also geduldig, methodisch, hocheffizient.
Nachdem klar wird, dass es sich nicht um einen technischen Fehler handeln kann, sondern um einen hochprofessionellen Angriff, bleibt David nur noch ein Weg. Er muss den Vorfall melden. Gemeinsam mit Albert kontaktiert er die Behörden. Und zwar nicht irgendwelche Behörden, sondern das FBI und andere Geheimdienste weltweit.
Zu dem Zeitpunkt, als wir den Proof of Ownership durchführen wollten und festgestellt haben, dass knapp 2000 Bitcoin gestohlen wurden, hatten wir es mit einer Schadenssumme von rund 200 Millionen Euro zu tun. Und natürlich zieht so eine Summe oder so ein großer Betrag an Bitcoins auch staatliches oder teilstaatliche Aufmerksamkeit auf sich.
Der Fall wird im August 2025 offiziell eröffnet. Interpol und nationale Ermittler schließen sich an.
Jene Wallets, die wir als Target Wallets identifizieren konnten, wurden erstmals oder schnellstmöglich auf internationale Watchlists gegeben. Das bedeutet, wenn diese entsprechenden Wallet-Adressen aktiv werden, gehen Notifications, also Benachrichtigungen, an alle Systeme weltweit, die dieses Tool verwenden. Und die können dann in Echtzeit oder diese Plattformen können dann in Echtzeit die Ermittlungen fortsetzen und aufnehmen.
Doch David und Albert versuchen parallel noch etwas anderes. Sie versuchen, direkt mit den Hackern in Kontakt zu kommen.
Es ist auch möglich, On-Chain-Zeichen zu übermitteln und diese Zeichen haben wir zu einer Nachricht zusammengeführt und den Angreifern an deren Wallet-Adressen geschickt.
Schickt die Coins zurück. Behaltet 5-10% als Belohnung. David wird keine rechtlichen Schritte einleiten.
Sie setzen den Hackern eine Frist von 7 Tagen, doch es kommt keine Antwort. Auch die internationalen Ermittler verfolgen weiter in die Spur, doch sie tacken bislang im Dunkeln. Für David ist der Verlust nicht nur finanziell, er ist ein Bruch in seinem Leben. Mehr als eine Dekade hat er damit verbracht, Bitcoin zu sammeln, zu sichern und zu vermehren. Schritt für Schritt, bedächtig und vorsichtig.
Ich war wirklich am Ende. Über 10 Jahre Arbeit, einfach weg. Ich dachte, ich wäre abgesichert und plötzlich stand ich vor dem Nichts.
Er ist nicht der Einzige, dem so etwas passiert ist. Das macht den Fall nicht leichter, aber es zeigt, wie tief dieser Schmerz reichen kann.
Ein Freund von mir hat sich im letzten Jahr das Leben genommen, nachdem er alles verloren hatte. Ich spreche darüber, weil ich andere Menschen warnen will.
Für viele Menschen ist Krypto eine Investition, für manche ein Spiel, für David war es Sicherheit. Und die existiert plötzlich nicht mehr. Doch trotz allem bleibt ihm eines, der Glaube, dass aus einem Verlust auch etwas Gutes entstehen kann.
Ich bin wieder stabil. Vielleicht kann meine Geschichte anderen Menschen helfen.
Heute, einige Zeit nach dem Angriff, wirkt David ruhig, gefasst. Seine Geschichte endet nicht mit einer Festnahme. Sie endet nicht mit einem Happy End, aber sie endet mit jemandem, der trotz eines unfassbaren Verlusts einen Weg nach vorne gefunden hat. Das war der Lazarus-Fall, eine Geschichte über Verlust, technische Raffinesse und darüber, was ein einziger Moment auslösen kann. Davids Bitcoin sind verschwunden, doch wie Albert sagt, die Blockchain vergisst nichts, die Spur existiert weiter. Irgendwann wird sich ein Teil dieser Coins bewegen und dann werden die Ermittler bereitstehen.